Ja, also heute habe ich ein Buch mitgebracht, Sigrid Weigel. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen kennen. Der Titel Entstellte Ähnlichkeit. Also unser Thema ist ja jetzt unsinnliche Ähnlichkeit. Wir sind ja übergegangen zu diesem, ja, Aufsätzen, zu diesen beiden Aufsätzen, den kleinen Aufsätzen, also Lehre vom Ähnlichen und über das mimetische Vermögen. Und in der letzten Woche, letzte Woche, nein, also vor dem Sommer, der ziemlich heiß gewesen sein soll hier, ne? Ja. In Europa war der Sommer ziemlich nass, verregnet, ziemlich kühl. Ja. Also ganz extrem. Da haben wir ja schon über diese beiden Aufsätze gesprochen. Und zwar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich damals ein bisschen dargestellt, wie diese beiden Aufsätze im, vielleicht im Gesamtwerk von Benjamin etwa zu platzieren sind. Nicht? Wir hatten ja zuerst über die Sprache, über Sprache und über die Sprache des Menschen, über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen 1916 und dann die Aufgabe des Übersetzers 1921. Das heißt, jetzt gibt es doch einen großen Schritt von 1921 bis 1933. Und ja, ich möchte das ja nicht alles wiederholen, nur nochmal so weit, dass im Verhältnis zu diesen beiden früheren Aufsätzen, die wir also schon behandelt haben, eben diese beiden kleinen Texte ja weniger bekannt geworden sind. Bei den ja, Benjamin-Freunden, Benjamin-Interpreten. Das liegt ja wohl auch daran, dass eben von Anfang an Adorno und Scholem, die beide sehr wichtige Arbeit geleistet haben für die ja, Publikation der Arbeiten von Benjamin, für das Bekanntwerden von Benjamin, dass diese beiden eigentlich eher auf diese, ja, man könnte sagen, negative Theologie bei Benjamin sich bezogen haben. Das heißt, eigentlich ziemlich stark auf das frühe Werk von Benjamin auch. Und dann außerdem innerhalb der Germanistik in Deutschland auch dieses frühe Werk insofern beliebter war, als es eben über Literatur und auch ja, deutsche Texte, natürlich auch Baudelaire, aber stärker deutsche Texte, gehandelt hat. Nicht? Also Romantik, Trauerspiel zum Beispiel. Und eben, ja, jüdische Sprachphilosophie, so hat man das immer bezeichnet. Dagegen also in den 30er Jahren eben sehr viel stärker und natürlich heute ist das vielleicht ja, der Konjunktur angemessener, nämlich in den 30er Jahren sich mehr, so würde man heute sagen, mit kulturwissenschaftlichen Thematiken beschäftigt hat. Also in diesem Zusammenhang, vielleicht ist auch das Buch nicht unwichtig. Sigrid Weigel ist vor glaube, 3 Jahren in Tateshina gewesen als Gast hier in Japan, hat dann auch verschiedene Vorträge gehalten. Sie ist jetzt in Berlin und war im letzten Jahr eben die Organisatorin des großen Benjamin-Kongresses in Berlin, im letzten Oktober, ungefähr vor einem Jahr. Sie ist Direktorin des Zentrums für Literaturforschung in Berlin. Das ist eigentlich, könnte man sagen, in Deutschland vielleicht die interessanteste Einrichtung. Also für gerade die Forschung, Literatur, Kulturwissenschaft und so weiter. Dieses Buch stammt aus dem Jahre 1997, glaube ich. Jawohl, 1997. 1997. Und es versammelt im Prinzip Aufsätze von Sigrid Weigel, die aber zu einem Buch zusammengefügt worden sind. Das Thema also entstellte Ähnlichkeit. Nun, Ähnlichkeit ist ja so klar, Lehre vom Ähnlichen, das ist ja das große Thema, aber entstellte Ähnlichkeit, Entstellung, Entstellung. Also was versteht man unter Entstellung? Also stellen, entstellen.
Schlecht geändert oder ein bisschen.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Also zum Beispiel, jemand hat Fieber, dann ist sein Gesicht, kann man sagen, entstellt. Also rot, und Augen und so weiter. Also eine Entstellung. Das heißt, es ist nicht mehr das Normale, das Eigentliche, sondern etwas anderes, Verändertes, Verzerrtes, kann man auch sagen. Der Schmerz entstellt zum Beispiel Gesichter. Ne? Entstellte Ähnlichkeit, eine Ähnlichkeit, die nicht mehr als ja, Ähnlichkeit eigentlich wahrnehmbar ist. Ne? Eine verstellte, entstellte. Verstellen im Deutschen ist noch eine andere Möglichkeit. Also stellen ist ja ein Grundverb. Stellen ist einfach liegen, stellen. Nicht? Ich stelle etwas. Stellen heißt immer ein Glas auf den Tisch stellen. Nicht? Oder ja, also das ist die Grundidee. Nicht? Ich nehme etwas und stelle es hin, so dass man es sehen kann. Nicht? Das ist so die Vorstellung, stellen. Eine Frage stellen, sagt man auch, im übertragenen Sinne. Ich stelle eine Frage. Also to ask a question im Englischen. To ask a question. Poser une question im Französischen. Poser. Poser heißt stellen im Französischen. Sie kennen vielleicht das Wort sogar Pose. Pose beim Fotografen. Eine Pose, der Schauspieler. Eine Pose. Das ist eine Art von, ja, Stellung, eine, ja, aber eine künstliche Stellung sozusagen, eine Pose, ne? Das ist nicht wirklich oder nicht wahr, stellen. Und verstellen, verstellen, also man kann zum Beispiel eine Zahlenkombination verstellen, also verstellen, eine Nummer ändern. Oder einen Blick verstellen. Das heißt, ja, etwas davor stellen, damit man das nicht sehen kann. Die Aussicht verstellen. Also stellen Sie sich vor. Also vorstellen, im Übrigen. Vorstellung, sehr, sehr wichtig. Ich stelle mir etwas vor. Imagination im Deutschen, ist Vorstellung. Ich stelle mir etwas vor. Ne? Vorstellung, die Vorstellung. Also stellen ist ein ganz, ganz wichtiges Verb, Grundverb. Also zum Beispiel verstellen auch heißt, Sie haben zum Beispiel ein schönes kleines Haus mit einem Blick, zum Beispiel in ein Tal. Dann wird plötzlich ein neues großes Haus gebaut und jetzt sehen Sie nichts mehr. Das heißt, die Aussicht ist verstellt. Nicht, das ist verstellen. Also verstellen, entstellen. In der Rhetorik, das ist jetzt vielleicht auch wichtig, gibt es den Begriff der Entstellung als eine rhetorische Figur. Heißt aber griechisch Metalepse. Meta, kennen Sie, Metaphor, also Meta, Metapher, dasselbe. Meta heißt einfach über. Über. Und Metalepse, Lepse, im Griechischen eigentlich ähnlich, etwas stellen, ne? Hinsetzen. Ne? Also im Deutschen setzen und stellen. Ich setze etwas, dann hat man die Vorstellung, ja, ich setze etwas auf den Boden. Stellen ist eher so etwas Höheres. Ich stelle etwas. Ne? Die Unterscheidung ist manchmal schwierig. Ne? Ja, also Metalepse, ich sage diesen Ausdruck bewusst, weil er in der neueren Rhetorik eine große Bedeutung bekommen hat. Also wiederum Gérard Genet, ein französischer Theoretiker. Genet kennen Sie vielleicht. Also Gérard Genet, vor allem in der Narratologie, also Erzähltheorie, Rhetorik und Erzähltheorie. Genet, also in Deutsch geschrieben Genette, Genet, Gérard Genet. Er hat in den letzten Jahren bewusst über Metalepse gearbeitet als eine entscheidende Kulturfigur. Das heißt, die Prozesse der Werbung und des Designs, ne, werden als Entstellung also sichtbar, seiner Ansicht nach. Das heißt, etwas soll anders ausschauen, als es eigentlich ist. Zum Beispiel Kosmetik und so weiter. Ne? Also Maquillage und all diese Dinge. Nicht? Das ist alles Entstellung. Oder ja, natürlich sagt man nicht Entstellung, das ist zu negativ, aber es soll. Ja. Diva soll da rauskommen. Nicht? Sozusagen die Mannequin-Schönheit. Ja. Aber wenn man sozusagen das bezieht auf den Leib oder auf den Körper, ja, dann bedeutet das eine kosmetische Entstellung des Körpers. Also eine, ja, neutral gesagt, Veränderung. Man möchte einem bestimmten Format, also einem bestimmten Vorbild gleichen. Ne? Und von daher wird das sozusagen designed, so wie man heute im Deutschen so sagt. Etwas ist designed, nicht von einem Designer gemacht, das Design im Englischen. Ja, also das ist der ganze Umkreis dieses Ausdrucks, Entstellen, Metalepse. Bei Sigrid Weigel bekommt das eine ganz große Bedeutung, nämlich sie hat auch eine Lesart der benjaminschen Sprachphilosophie, die man vielleicht kurz zusammenfassen kann, so von der Magie der Sprache zur Lektüre der Schrift, zum Lesen der Schrift. Das heißt, von der Sprache zur Schrift. Also in den früheren Sprachaufsätzen, nicht, geht es ja um die Sprache, vor allem in diesem Zusammenhang, die Sprache der Natur, die Sprache der, die Sprache nach dem Sündenfall, gleichsam, die gefallene Natur, nicht? Und in diesem Zusammenhang war ja, so kann man das ergänzen, der Begriff der Übersetzung auch so wichtig geworden. Das hatten wir ja behandelt, Aufgabe des Übersetzers. Also der Übersetzer ist sozusagen derjenige, der in diesen zerstreuten Sprachen gleichsam einsammelt die eine Sprache. Nicht? Im Hinblick auf diese eine Sprache, die zerstreut, stumm und so weiter geworden ist. Von daher ja die Bedeutung beim Frühwerk von Benjamin der Poesie. Also Umdichtung, haben wir gesagt. Seine Idee der Übersetzung in diesem Sinne ist eigentlich Umdichtung. Weil die Idealvorstellung, also des heiligen Textes, am Ende steht. Also Aufgabe des Übersetzers. Man könnte ja, habe ich Ihnen deutlich gemacht, diese Skala. Auf der einen Seite, auf der extremen Seite, ist der Sachtext. Ne? Der Sachtext, den man übersetzt. Zum Beispiel eine Gebrauchsanweisung. Also etwa für eine Waschmaschine oder für ein Auto oder für einen Computer und so weiter. Ne? Also wie? Da kommt es ganz genau darauf an, auf gleichsam den Sinn, die Denotate, auf die Sachgehalte. Da spielt die Übersetzung, so wie Benjamin sie versteht, eigentlich kaum eine Rolle. Und das ist so Information. Ne? Information soll weitergegeben werden. Dann also kommt die Poetisierung von Texten. Also Poesie heißt ja nichts anderes als gleichsam unter der Zeichensprache diese Sprachmagie, nicht? Die stumme Sprache der Natur, nicht? Diese verschüttete Sprache gleichsam aufzudecken und wieder, wie könnte man sagen, hörbar zu machen, nicht? Trotz der Stummheit. Das ist die Aufgabe des Dichters und das ist die Aufgabe des Übersetzers. Dann, nicht? Insofern sind Übersetzer und Dichter im Sinne von Benjamin eigentlich ganz nahe. Wir haben das ja gesehen, die Beispiele von Luther, von Hölderlin, von George vor allem, die Benjamin erwähnt. Ja. Und auf der ganz extremen anderen Seite ist dann der heilige Text, wo es überhaupt nicht um Sinn geht. Der heilige Text ist Unsinn. Er hat keinen Sinn. Einfach Unsinn. Es gibt keinen Sinn, keine Sachgehalte, sondern er ist eigentlich reine Sprachbewegung, Andacht, wie immer man das dann bezeichnen würde. Das heißt, dort muss der Übersetzer ganz nahe sein an der Sprache, so wie also sie als die eine Sprache, die in allen Sprachen gemeint ist, verstanden wird. Also Sprache einfach als reiner Vollzug des Sprachlichen. Keine Mitteilung. Das wäre der heilige Text, der also dann ganz die Offenheit verlangt. Damit eigentlich nur Ja, reine Sprache heißt eben keine Bedeutung außerhalb. Ne? Keine reine Sprache heißt ja auch keine Bedeutung außerhalb haben. Nicht auf anderes verweisen, den Zeichencharakter zurücknehmen. So wie Paul Celans Gedichte etwa das versucht haben. Paul Celan. Ne? Paul Celan hat immer gesagt, meine Gedichte bedeuten nichts. Sie sind sie selbst. Sozusagen die eigene Wirklichkeit der Poesie, hat er gemeint. Ne? Und das ist natürlich auf der, also innerhalb dieser Bewegung, dieser Skala, ganz Sachtext und sozusagen Unsinnstext oder heiliger Text auf der anderen Seite. Also das sind alles Texte, also Sprachen, nicht Gesprochenes. Nun, das wäre zutreffend also für Benjamin bis zur Aufgabe des Übersetzers, wobei dann eben im Trauerspiel schon ein Übergang stattfände mit der Allegorie. Denn die Allegorie ist ja schon, betont Benjamin immer wieder, weniger sichtbar als lesbar. Nicht die Lesbarkeit wird dort schon betont. Freilich bleibt es noch ganz durchaus in diesem Verhältnis von Schauen. Die Allegorien wollen geschaut werden und sie wollen gedeutet werden. Also ihnen soll eine Bedeutung auch gegeben werden. Wenn wir jetzt also dann in die 30er Jahre gehen, also zu unseren beiden Texten, die wir jetzt behandeln, dann verändert sich sehr vieles. Nun, die Deutung, die also Weigel gibt, heißt von der Sprache der Natur zur Schrift der Dinge. So schreibt sie. Von der Sprache der Natur zur Schrift der Dinge. Schrift der Dinge heißt dann natürlich vor allem ja, die moderne Stadt etwa bei Benjamin. An die Stelle, so könnte man sagen, der Übersetzung tritt nun diese aufblitzende Wahrnehmung von Ähnlichkeit, die der Leser erfährt. Also die Wirklichkeit, die Geschichte, alles wird wie ein Buch, wie ein Text gelesen. Das ist ja Benjamins vielleicht entscheidendste Position, mindestens in den 30er Jahren. Seine Idee der Urgeschichte der Moderne, also aus den Überresten des 19. Jahrhunderts, also Gebäude, Passagen, Bücher, Texte, alles, nicht? Zeugnisse gleichsam dieses Jahrhunderts zu lesen, ja, was die Bedeutung gewesen ist. Und zwar in der Konstellation natürlich mit der Gegenwart. Also die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen, sondern sie gibt es gleichsam nur in diesem Kontakt mit der jeweiligen Gegenwart. Oder die Vergangenheit gibt es nur für den Leser. Ist ja auch klar. Gehen Sie in eine europäische Stadt, also nehmen wir an, jemand aus Myanmar kommt in eine europäische Stadt, sagen wir Paris, er sieht gar nichts. Was sieht er? Also, er kann nicht lesen. Ne? Also lesen heißt ja Buchstaben oder nein, Zeichen als Buchstaben zum Beispiel zu erkennen und sie zusammenzusetzen. Zu setzen, zu, ja, zu ganzen Abschnitten. Also wenn man nicht zu lesen versteht, dann ja. Oder jemand kommt nach Japan oder nach China und kann nicht Kanji. Ja, also er kann gar nichts lesen. Ja, deshalb. Es sind irgendwelche Zeichen. Roland Barthes hat das gemacht. L'Empire des Signes. Also Roland Barthes war kurz in Tokio und dann hat er ein Buch geschrieben, das sehr berühmt geworden ist. Also er schaut und versucht irgendwie zu deuten. Ne? Aber er versteht ja nicht. Das heißt, natürlich versteht er schon etwas. Manches versteht er natürlich. Ne? Aber das ist gerade das Spannende. Also ein gleichsam sehr erfahrener Leser, der aber jetzt diese Sprache nicht kennt. Ne? Er interpretiert trotzdem. Ne? Also das ist sehr interessant, können Sie ja auch mal lesen. Gibt es auch in japanische Übersetzung und alles. Also lesen, entziffern. Lesen, entziffern. Das ist sozusagen das, was an die Stelle tritt dieser dieses Sprachhörens. So könnte man sagen, so vom Ohr und von der Mündlichkeit hin zu den Augen und zur Schriftlichkeit. Denn der Leser sieht. Schauen ist für den Leser natürlich wichtig. Stumm, die Zeichen sind stumm beim Lesen. Eine weitere, und das ist nun die Verbindung, die also Weigel herstellt, ist dann Psychoanalyse. Aber das ist nicht nur Weigel, sondern das ist eigentlich mittlerweile. Im Prinzip ist das eigentlich ganz ähnlich, wie auch ich selbst schon in meiner Arbeit damals vor 1988 schon vorgeschlagen habe mit der psychoanalytischen Theorie des Unbewussten in Verbindung mit dem Lesen. Gleichsam diese Schrift wie eine Schrift des Unbewussten zu lesen. Das ist eigentlich dann die Kombination. Das besonders natürlich dann im Zusammenhang mit dieser mit dem Passagenarchiv bei Benjamin. Also, man könnte sagen, das ist ein bisschen Konsens, also mindestens Weigel ist vielleicht auch jemand, der diese Verschiebung auch sehr deutlich mitgetragen hat, nämlich also von der frühen Sprachmagie, also Menninghaus, wie noch bei, also auch Steiner sehr stark, hin zu dieser späteren, könnte man sagen, Theorie und Praxis des Lesens als dem Zentrum. Nun, wenn das also so ist, dass praktisch der Weg von der Sprachmagie zur Schrift der Dinge, nicht, und zum Lesen der Weg ist, dann ist es natürlich besonders noch einmal spannend, diese Einsatzstelle zu beachten. Also 1933, hier wo diese beiden kleinen Aufsätze geschrieben worden sind, ist vielleicht der deutlichste Wendepunkt in dieser benjaminschen Umstellung. Ich habe schon gesagt, dass man vielleicht auch den Aufsatz über Karl Kraus mit einbeziehen müsste. Freilich, dort geht es eher um das Zitat. Aber der Zusammenhang des Zitats mit dem Lesen und der Schrift ist ja nun auch ziemlich deutlich. Also, von der ganzen Frage der Benjamin-Philologie her, ist es also sehr überraschend, dass diese beiden Texte noch nicht sehr viel mehr, also in das Zentrum geschoben wurden, da sie ja so einen wichtigen Übergang darstellen, eben in die Theorie des Lesens, die Theorie, die Kulturtheorie des Spätwerks. Nicht, wie es dann Urgeschichte der Moderne eben heißt. Nicht. Vielleicht kann man noch sagen, dass in einem Brief von 1934 auch Benjamin selbst diesen Zusammenhang nicht 34, 36, Entschuldigung, 36, 1936, also in einem Brief, diesen Zusammenhang mit Freud nochmal sehr deutlich gemacht hat. Da bezieht sich Benjamin also in einem Brief an Scholem auf dieses Schweigen von Scholem, nicht? 1933, 34 hatte Benjamin diesen Aufsatz geschickt an Scholem, aber Scholem hat gar nicht darauf geantwortet. Und nun also zwei Jahre später hat Scholem an Benjamin eine ja, kleine Übersetzung geschickt, die er selbst gemacht hat, nämlich das sogenannte Soha-Kapitel. Also Soha ist ein, ja, ein Buch der jüdischen Mystik. Und Scholem hat sich ja mit jüdischer Mystik beschäftigt. Das war ja sein Hauptgebiet. Es gibt ja auch dann sein Hauptwerk, also über die Geschichte der jüdischen Mystik. Nicht? Und da ist das ein wichtiger Teil. Nicht? Nämlich also die Geheimnisse der Schöpfung, ein Kapitel aus dem Soha. Das hat er übersetzt, hat er Benjamin geschickt und Benjamin schreibt ihm darauf hin, dass er ja, also er schreibt zum Beispiel, ich hoffe sehr, du hast den Beitrag von Freud über Telepathie und Psychoanalyse gelesen. Also ein Aufsatz von Freud über Telepathie und Psychoanalyse. Dieser Aufsatz ist 1934 erschienen, ja, ein Aufsatz von Freud. Und Benjamin nimmt dann sehr genau Bezug auf die Ähnlichkeit wiederum dieser Gedanken von Freud mit seiner Idee der mimetischen Sprachtheorie. Freud hat ja darin analysiert, dass in der Telepathie, also plötzliche Phänomene der zum Beispiel Hypnose, Telepathie, also eine Gedankenübertragung gleichsam, ne, dass da Dinge wichtig werden, die eben nicht bewusst geschehen, sondern unbewusst. Und oftmals die also Sprachreste, also bestimmte Sprachformen, Wörter, die aus dem Bewusstsein verdrängt worden sind, nicht? Also zum Beispiel oft Worte, die irgendetwas mit Sexualität zu tun haben. Die darf man nicht aussprechen. Aber in solchen Momenten kommen sie sehr stark und stellen eine Verbindung plötzlich her, die man also gar nicht erklären kann. Und von daher also ist diese Vorstellung einer Sprache des Unbewussten, die sich aus bestimmten Resten der normalen Sprache, die in der normalen Sprache aber gleichsam verdrängt sind, zusammensetzt. Also man kann sagen, je verdrängter, umso mehr Bedeutung. Nämlich Freud hat Bedeutung nicht verstanden als Sinn, sondern als Energie. Bedeutung ist gleichsam Energie, gestaute Energie, ja, die nicht also zur Entladung kommen kann. Also wenn etwas wichtig ist, natürlich steckt dahinter der Traum. Im Traum kommt das zur Darstellung, was wirklich wichtig für mich ist, ohne Zensur, ne? Oder nur mit ein bisschen Zensur. Ne? Im Alltag sozusagen ist die Zensur sehr viel stärker. Da wird das so ausgeschieden. Ne? Aber was ausgeschieden wird, ist nicht weg, sondern nur gedrängt. Und wenn etwas gedrängt wird, dann hat es umso mehr eben Energie eigentlich. Denn Energie ist ja nichts anderes als eine Zusammenballung an einem Punkt von Masse, Energie, die eigentlich zerstreut werden wollte. Ne? Also am besten klar in der Atombombe, alles ganz klein zusammengeteilt. Also dieses energetische Modell. Und das ist eigentlich ja in diesem Zusammenhang ganz bedeutsam und die Wichtigkeit ist, dass es eben zurückzuverfolgen ist an einen bestimmten Ursprung. Also für Freud ist es kommt nichts hinein, also es ist nichts drinnen, was nicht irgendwie hineingekommen wäre. So. Also das heißt, alles, was wir in uns haben, gleichsam als Psyche, als Besetzungen und so weiter, ist so durch Formung, durch Konflikt in uns hineingekommen. Und deshalb ja auch die Vorstellung, dass man die Urszenen wiederfinden könnte, in denen eben das hineingekommen ist. Nun, Benjamin weist auf diesen Zusammenhang mit Freud hin, aber Scholem hat diesen Zusammenhang mit Freud nicht. Scholem hatte immer ein bisschen ein schwieriges Verhältnis mit Freud. Nee. Also insbesondere auch die letzten Schriften von Freud, also Der Mann Moses zum Beispiel, nicht? Wo Freud, also das letzte Buch von Freud, nicht vollendet, wo er sich selbst über seine jüdische Herkunft auch befragt. Nicht? Eben der Mann Moses. Und dabei schon diese Vermutung auslegt, dass vielleicht Moses gar kein Jude gewesen ist, sondern Ägypter. Was dann die spätere Forschung, die ägyptologische Forschung, zu großen Teilen also erhärtet hat, Jan Assmann zum Beispiel. Aber natürlich, die jüdische Orthodoxie will nichts davon wissen. Das ist klar. Nicht? Weil Moses ist ja der Stammvater in gewisser Weise. Nicht? Der hat die Bücher, die wichtigsten, Genesis und so weiter, alles Bücher Mose. Also dagegen dann in einem also Zusammenhang sagt dann Benjamin, es gibt einen deutlichen Gegensatz zwischen Mimesis-Theorie und Emanationslehre. Das ist eine wichtige Sache. Also Mimesis-Theorie, Emanationslehre. Wobei er eben hier, naja, Scholem gleichsam unterstellt, er sagt es nicht genau, aber er sagt eigentlich, du bist ja eigentlich ein Plotin-Anhänger. Platonist, Plotinist. Also Plotin. Plotin, ein Philosoph, ungefähr im 4. Jahrhundert nach Christus, der sehr wichtig geworden ist für die Theologie, auch die christliche Theologie, weil er, Gott ist sozusagen, die Welt ist die Emanation von Gott. Ne? Also Gott ist sozusagen alles, ne? Und Emanation heißt ja ausfließen, ausfließen. Ne? Also Gott fließt sozusagen als Welt, als Mensch und all das aus. Das wäre, und weil es so ist, ist eben die Welt göttlich. Und weil die Welt göttlich ist, deshalb können wir sie erkennen, deshalb und so weiter. Nicht? Und je mehr man sich vergeistigt, umso näher kommt man zurück. Nicht? Umso konzentrierter ist man sozusagen dem Göttlichen. Also diese Emanationslehre ist natürlich ziemlich bequem, weil man nicht fragen muss, weshalb, was für ein Ursprung, woher, alles ist eigentlich geklärt. Nicht. Es ist eine der stärksten Rückzugspositionen, die man theologisch hat. Also sozusagen, Gott ist überall. Später vielleicht ähnlich starkes Modell liefert dann der Spinozismus, Spinoza, also der Pantheismus, der sagt, ja, Gott ist Natur. Das ist sehr wichtig für Goethe etwa geworden. Also es gibt keinen personalen Gott oder so etwas, ne? Sondern keinen Schöpfer oder keinen, sondern Gott ist sozusagen überall. Gott ist hier der Tisch oder sozusagen alles. Auch das Subjekt, ich selbst bin sozusagen göttlich und so fort. Nun, das ist natürlich die Abwehr dessen, was Anthropologie dann sein könnte. Denn Mimesis ist ja ganz zentral eben durch Anthropologie bestimmt. Nicht? Also so müsste man ja auch die Psychoanalyse einbauen. Die Psychoanalyse ist auch eigentlich eine Form der Anthropologie. Obwohl sie so also selten wahrgenommen wird. Nämlich, sie geht von einem energetischen Modell aus des Menschen, der psychischen Energie, also der Lebensenergie, nicht, die sich dann eben ja in verschiedenen Situationen, Konstellationen verbraucht und erneuert. Ja, vielleicht kann man diese Vorreden jetzt erst einmal beenden. Also die Situierung dieser beiden Aufsätze ist so mindestens ein bisschen klar geworden, in der Hinsicht nämlich, dass es sich tatsächlich um vielleicht bedeutende Aufsätze handelt, die aber in dieser Bedeutsamkeit eigentlich noch gar nicht wahrgenommen worden sind. Wenn das so ist, die Hypothese, nicht, dann müsste jetzt natürlich die Lektüre auch entsprechende Hinweise, wenn nicht Beweise, liefern. Vielleicht also beginnen wir mit der Lehre vom Ähnlichen, also der ersten Version, ne? Lehre vom Ähnlichen. Das ist ja die ausführlichere Version. Ja, also ich lese Ihnen einfach mal den ersten Abschnitt vor. Die Einsicht in die Bereiche des Ähnlichen ist von grundlegender Bedeutung für die Erhellung großer Bezirke des okkulten Wissens. Zu gewinnen ist aber solche Einsicht weniger im Aufweis angetroffener Ähnlichkeiten als durch die Wiedergabe von Prozessen, die solche Ähnlichkeit erzeugen. Die Natur erzeugt Ähnlichkeiten. Man braucht nur an die Mimikrie zu denken. Die allerhöchste Fähigkeit im Produzieren von Ähnlichkeiten aber hat der Mensch. Ja, vielleicht gibt es keine seiner höheren Funktionen, die nicht entscheidend durch mimetisches Vermögen mitbestimmt sind. Entschuldigung, ist. Dieses Vermögen aber hat eine Geschichte, und zwar im phylogenetischen so gut wie im ontogenetischen Sinne. Was Letzteres angeht, so ist das Spiel in vielem seine Schule. Zunächst einmal sind Kinderspiele überall durchzogen von mimetischen Verhaltensweisen. Und ihr Bereich ist keineswegs auf das beschränkt, was wohl ein Mensch vom anderen nachahmt. Entschuldigung, nachmacht, schreibt er hier, nachmacht. Das Kind spielt nicht nur Kaufmann oder Lehrer, sondern auch Windmühle und Eisenbahn. Die Frage aber, auf die es ankommt, ist nun die, was diese Schulung des mimetischen Verhaltens ihm eigentlich für einen Nutzen bringt. Also vielleicht zunächst dieser erste Abschnitt. Einsicht in die Bereiche des Ähnlichen. Bereiche des Ähnlichen. Ja. Nun, das Ähnliche. Was ist das Ähnliche? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Am besten vielleicht, wenn man es mit anderen Ausdrücken konfrontiert. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen dem Ähnlichen und dem Gleichen? Ne? Das Gleiche, das Ähnliche. Unterschied. Erste Frage. Oder, was ist der Unterschied zwischen dem Ähnlichen und demselben? Ne? Im Deutschen, dasselbe. Ne? Oder manchmal sagt man statt dasselbe auch das Nämliche oder dasselbige. Ne? Also jedenfalls selbst steckt da drin, nicht dasselbe, dasselbige, das Nämliche. Also wir haben immerhin drei schon, also drei solche Ausdrücke. Nicht? Also dasselbige, das Gleiche, das Ähnliche. Wodurch kann man das unterscheiden oder ist das alles dasselbe? Also, wenn ich sage, dasselbe, ein banales Beispiel, ich habe dasselbe Auto schon gestern gesehen. Heute habe ich dasselbe Auto gesehen. Dasselbe Auto habe ich schon gestern gesehen. Was bedeutet das? Das heißt, man kann im Deutschen sagen, ein und dasselbe. Genau dasselbe. Ne? Also, es ist genau dieses Auto, ne, das ich gesehen habe. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe das gleiche Auto gestern schon gesehen, dann bedeutet das nicht dasselbe, sondern etwas anderes. Das heißt, ich habe das gleiche Auto gesehen, heißt, das Auto, dieselbe Marke, zum Beispiel, sagen wir, Daimler, Mercedes-Benz, 500, so, ne? Selbe Farbe, ne? Aber nicht dasselbe Auto, ne? Sondern von diesem Modell gibt es ja viele Autos, ne? Aber ich habe das gleiche Auto gesehen, ne? Es ist das gleiche. Das heißt, es hat genau dieselbe Farbe, hat dieselbe Form, hat, ist derselbe Typ, kommt aus derselben Serie, aber es ist nicht dasselbe. Das ist nicht identisch. Also man kann auch sagen, das Identische wäre auch, ne? Das Identische, dasselbige, das Nämliche, dasselbe. Das ist alles so. Hier, genau das. Also genau diese Flasche und keine andere. Ne? Also es gibt, weiß nicht, 1000 Flaschen, so, 100.000 solche Flaschen. Aber genau diese Flasche. Also ich kann sie individualisieren, indem ich ein Zeichen mache. Das ist meine Flasche sozusagen. Oder ihre Flasche natürlich. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Ne? Also der Unterschied zwischen demselben und dem gleichen. Ja. Nun, das Ähnliche, wenn ich jetzt sage, ich habe ein ähnliches Auto gesehen. Im Deutschen ist man sehr genau mit den Pronomina, nicht Pronomina, mit den Artikeln. Ich habe dasselbe Auto gesehen, ich habe das gleiche Auto gesehen, aber ich habe ein ähnliches Auto gesehen. Ne? Ein ähnliches, nicht das ähnliche Auto. Ein ähnliches Auto, muss ich sagen. Ne? Also ein ähnliches Auto heißt, naja, ungefähr so. Ne? Das führt uns dann ja vielleicht zu einer genaueren Unterscheidung. Also ich habe ja schon gesagt, dasselbe, das ist eine Frage der Identität. Also der Individualität, der Identität. Also zum Beispiel, es gibt einen Kinderspruch im Französischen. Il y a des millions d'étoiles, mais une seule maman. Also es gibt tausende, tausende, Millionen Sterne, aber nur eine einzige Mutter. Also, ich oder jeder hat nur eine einzige Mutter. Das ist dieselbe Mutter. Eine einzige. Ja? Also, sozusagen diese völlige ein und dieselbe. Das ist eben genau die Identität. Dasselbe, dieselbe. Das ist eigentlich, ja, wenn man so will, ist das eigentlich theologisch. Also, ein Gott, der Gott. Also im Bereich des Geistes gibt es eigentlich nur, so hat man immer gedacht, also nur Gott, der sagen kann, ich bin, der ich bin. Also, ich bin, der ich bin. So heißt es in der Bibel einmal. Jehova, sozusagen, der Unnennbare. Ich bin, der ich bin. Nur, freilich, mit einem Namen, im Namen hat man versucht, diese Singularität, diese völlige Einzelheit nachzubilden. Aber ein Name, dadurch, dass er der Sprache gehört, ist niemals nur mir, er gehört nicht nur mir. Also ich heiße Josef, aber Josef gibt es so viele. Ne? Ja, auch mein Name, Josef Firnkes, gibt es nicht sehr häufig. Aber immerhin gibt es mindestens 3 Menschen auf der Welt, die so heißen, die ich kenne. Ne? Also ich bin, mein Name ist nicht einzeln. Er ist nicht, deshalb... Innerhalb der Sprache, innerhalb des Denkens gibt es eigentlich nichts. Es gibt eigentlich keine Identität in diesem Sinne. Nur Gott im Denken ist derjenige gewesen, der diese Stelle vertreten hat. Deshalb ja auch die Bedeutung von Gott schon in der ersten Sprachphilosophie von Benjamin. Darüber haben wir gesprochen. Ne? Weil die Sprache ist immer allgemein. Ne? Ein Baum. Viele Bäume. Also die Sprache hat immer dieses Ein und Viele. Das Eine und das Viele. Ne? Ein Wort für vieles. Aber in der Natur sozusagen kommt dieser Baum ist dieser Baum und kein anderer. Ne? Also alles ist sozusagen einzeln. Und das ist eigentlich der unüberbrückbare Abstand von Sprache und Sein. Ne? Also Heidegger hat dafür ja auch natürlich Entsprechendes in Sein und Zeit geschrieben. Das Seiende. Also indem man durch die Sprache, durch das Denken, das Sein zu Seiendem macht. Also Seiendes ist... eben genau, also etwas Herausgenommenes, Vorgestelltes, ne, zerstört man diesen Zusammenhang. Nicht. Das Sein und die Sprache sind eben nicht so deckungsgleich. Nicht. Die Sprache ist immer allgemein, das Sein ist immer besonders, könnte man sagen. Und das natürlich spielt eine wichtige Rolle bei solchen Begriffen, die ganz wichtige Begriffe sind in der Philosophie, in der Sprachtheorie, eigentlich in der Grammatik, im Denken überhaupt, diese Unterscheidung. Ob ich vom Selben rede oder vom Gleichen oder vom Ähnlichen. Ne? Also, wenn ich, vielleicht um es noch deutlicher zu machen, das Gleiche. Wir kennen ja das Gleichheitszeichen in der Mathematik, ist gleich. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, etwas ist gleich. Gleichgesetzt. Es ist nicht gleich. Also das mathematische Zeichen ist gleich, ist eine Operation. Das heißt, im Prinzip müsste man sagen, es wird gleichgesetzt. Aber die Mathematiker sagen, ist gleich. Das ist natürlich ein, ja, das ist genau die Mathematisierung der Welt. Die Technisierung der Welt. Denn das Gleiche ist, ich stelle aus Holz, nehmen wir das banal, Bäume, Holz. Ne? Jeder Baum ist besonders. Ne? Jetzt zersäge ich das und dann stelle ich einen Tisch her. Ich stelle gleiche Tische her. Eine Serie von Tischen. Ne? Alle Tische sind gleich. 1 Meter, so, ne? Dick, alles gleich. Alles gleich. Also natürlich ist nur die Form gleich. Die Materie, das Holz ist natürlich, wir wissen ja gar nichts darüber. Aber die Form des Tisches, was den Tisch ausmacht, ist gleich. Das ist genau die Gleichsetzung. Das heißt, Gleichheit gibt es nur im Prinzip im mathematischen Denken, im technischen Denken. Das heißt, wenn ich sage, etwas ist gleich dem, dann bedeutet das ja immer, ich sehe davon ab, was nicht gleich ist. Das schneide ich weg. Ne? Das weg. Und nur das, was gleich ist, bleibt da. Bleibt sozusagen vor meinem Auge gegenwärtig. Das heißt, die Gleichheit ist eigentlich immer eine Abstraktion. In diesem Sinn. Natürlich kann es auch eine praktische Abstraktion sein. Also ich habe ein Meter Maß und lege das an. Immer ein Meter, ein Meter, ein Meter. Was ist der Meter? Der Meter ist selber eine Abstraktion. Er wurde irgendwann einmal festgelegt. Das ist ein Meter. Und seither ein Meter. Es gibt keinen Meter. Der Meter ist sozusagen etwas im Kopf, was man so jetzt, ja. Alle Maße sind solche Gleichmacher. Das Maß ist eben genau das, was gleich macht. Das Geld zum Beispiel. Ne? Geld. Man braucht eine Einheit und dann kann man sozusagen weitermachen. Damit sind wir natürlich im Bereich, der ja heute so großartig, eigentlich ziemlich banalen Naturwissenschaften. Es ist ziemlich einfach. Ich brauche nur festzulegen und dann kann ich weitermachen. Rechnen ist ganz einfach. Nur eine Frage der Quantität. Wenn ich einmal diese Vermessung gemacht habe, das Maß festgelegt habe, dann bin ich im Gleichen. Und das Gleiche ist eigentlich fürs Denken kein Problem. Das können Maschinen machen. So hat Heidegger gesagt, die Wissenschaft denkt nicht. So meinte er das. Die Wissenschaft denkt nicht. Ja, weil die Maße sind da, nicht? Und im Grunde gibt es immer nur Anwendung. Ne? Anwendung. Maßstäbe werden angewendet. Gemessen, gewogen, geschätzt und so weiter. Nicht? Das ist eigentlich die Tätigkeit, die Arbeit gleichsam ja, von Wissenschaft. Natürlich braucht man ein bisschen Kreativität. Nämlich man muss wissen, was ich messen soll. Ne? Es gibt ja so viel. Also die Frage ist, was verbinde ich? Was messe ich? Was bringe ich in die Versuchsanordnung hinein? Und das ist eigentlich sozusagen die Kreativität in der Naturwissenschaft oder in der Grundlagenforschung immerhin. Aber es ist klar, das Gleiche ist genau das. Also das sieht man ja auch in der heutigen Architektur. Also Architektur, überall dieselben Häuser. Ja, gemessen, das Gleiche. So könnte man sagen, das Gleiche ist eigentlich ja, viel wichtiger geworden als dasselbe. Deshalb wollen die Menschen ja nicht mehr ich sein, sondern sie wollen, wie soll man sagen, er sein. Also einem Model folgen. Gleich sein. Ich möchte gleich sein. Gerade junge Leute sind so dadurch ja sehr stark. Und Techno-Musik zum Beispiel ist auch genau das. Man möchte gleich sein, wie eine Maschine. Ja. Und wenn Sie den Rhythmus haben, der ist immer ein bisschen schneller als der Herzrhythmus, dann werden Sie verrückt eigentlich. Und das ist natürlich, also wenn Sie sich dagegen wehren, ne? Wenn Sie aber da mitmachen, dann kommen Sie in eine Entlastung hinein. Sie verlieren sozusagen ihre sonstige Lebensschwere, sie brauchen nichts, sie brauchen nur so. Sie werden in der Tat in gewissem Sinne zur Maschine. Das ist natürlich der Erfolg von Techno. Also bis in die Atmung, in die ganze hinein. Nicht das, was eigentlich am menschlichsten ist, das Atmen im Prinzip, wird dadurch auch noch erfasst, zum Gleichen gemacht. Die Vergleichung. Ja. Also ich glaube, Sie haben so verstanden, das Gleiche. Das Gleiche im Bereich von Technik, Wissenschaft, ja, diese ganze Vermessung, Beschreibung und so weiter der Welt nach bestimmten Parametern, also nach bestimmten Maßstäben, nicht? bestimmte Formulare, Formate, ne? Lebenslauf schreiben nach einem Format. Sie sollen nicht ihr Leben beschreiben, sondern sie sollen nach einem Format ihr Leben so eintragen, zum Beispiel. Das stellt natürlich Vergleichbarkeit her. Oder die Prüfungen. Ne? Früher waren Prüfungen ganz individuell. Ja? Also, jetzt werden sie immer ne? Also Aufnahmeprüfungen oder so, ne? Damit man ganz schnell korrigieren kann und vergleichen kann. Punktzahl gibt man den Kandidaten und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich immer, die Individualität wird reduziert auf ein Gleiches, ne? Auch in diesem Fall. Nicht? Messbares. So, jetzt das Ähnliche. Wo gehört das Ähnliche hin? Naja, das Ähnliche gehört eigentlich in den Bereich der Ästhetik, könnte man mal sagen. Nicht? Also nehmen wir an, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als die Fotografie erfunden wurde, gab es natürlich ein Problem für die Maler. Ne? Insbesondere zum Beispiel die Porträtmaler. Weil früher ist man zum Maler gegangen und hat natürlich viel Geld bezahlt, um sein Porträt zu bekommen. Und das haben eigentlich nur Aristokraten gemacht und reiche Bürger. Ja? So. Mit der Erfindung der Fotografie hat sich das geändert. Jetzt konnte man das Foto von vielen Leuten machen. Es war viel billiger. Was haben die Maler gemacht? Ja. Der Impressionismus zum Beispiel, dann der Kubismus, dann die abstrakte Kunst. Also die Maler oder die Kunst ist geflohen weg von dieser Gleichung, vom Abbild. Ne? Weil plötzlich die Fotografie hat auf die Gleichheit gesetzt. Das Gesicht ist gleich. Ne? Und zum Beispiel 1870, während der Pariser Kommune, also 1870, gab es in Paris eine Art Revolution noch einmal. Also es gab schlechte Ernte damals und schlechte Arbeitsbedingungen. Und dann haben die Arbeiter so einen Aufstand gemacht, die sogenannte Pariser Kommune. Nun, die Polizei hat damals zum ersten Mal Fotos gemacht. Also Barrikaden in den Straßen. Ne? So. Die Polizei hat Fotos gemacht von denen, die da rumstanden. Also von den. Und hinterher, als das Militär gekommen ist, das alles niedergeschlagen hat, hat die Polizei aufgrund der Fotos die Leute verhaftet. Also die Fotografie wurde zum ersten Mal dort eingesetzt für die Kriminalistik. Und ich meine, heutzutage wissen wir ja, wie das weitergegangen ist. Fotos werden eingesetzt. Fingerabdrücke muss man machen. Jetzt andere Fotos mit diesen metrischen Angaben und so weiter und so fort. DNA-Analyse, Blutanalyse und so weiter und so fort. Also sozusagen die Messbarkeit ist immer deutlicher geworden. Das alles, weil die Fotografie in diesem Verhältnis von Abbild und Wirklichkeit so eine Gleichheit im Sinne von Messbarkeit eben erzeugt hat. Und dagegen hat sich natürlich die Kunst dann gewehrt. Picasso hat die Gesichter. Aber gleichwohl, das heißt, er ist eigentlich in den Bereich der Ähnlichkeiten geflüchtet. Diese Gesichter haben keine Gleichheit, aber sie haben Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten mit Schmerz. Guernica zum Beispiel. nicht? Das Bild, das Picasso gemalt hat. Also aus dem Schrei eines gequälten Tierkopfes kann man das Leid heraussehen. Da gibt es eine Ähnlichkeit. Keine Gleichheit, keine Selbigkeit, aber eine Ähnlichkeit. Das heißt, der Bereich der Ähnlichkeit ist eigentlich ganz umfassend. Und vor allem, ja, Ähnlichkeiten schließen sich nicht aus. Es kommt nämlich darauf an, aus welcher Perspektive, in welcher Stimmung, in welcher, also die Ähnlichkeiten sind sehr multipl, vielfältig. Ich habe gesagt, Ästhetik ist der Bereich des Ähnlichen. Nicht nur Ästhetik, sondern, hier sagt Benjamin, okkultes Wissen. Also jede Art gleichsam von, ja auch Parawissenschaft, Parapsychologie. Ja, man würde sogar weitergehen und sagen, bestimmte mythische, mythologische, mystische, ja auch religiöse Praktiken funktionieren eigentlich alle nach Ähnlichkeiten. Und jetzt plötzlich wird ja deutlich, eigentlich Ähnlichkeit ist, ja, die Art und Weise, das Umgehen mit Ähnlichkeiten ist eigentlich genau das, was Menschen immer schon getan haben. Seit dem Anfang. Überhaupt vielleicht der Menschheit. Benjamin sagt dann also zum Beispiel Wahrsagerin, also Wahrsagen, es gibt das so, Zukunft vorhersagen. Die Wahrsagerin schaut und dann, also irgendwelche Ähnlichkeiten stellt sie wahrscheinlich fest zwischen, ja. Zu gewinnen ist aber solche Einsicht weniger im Aufweis angetroffener Ähnlichkeiten als durch die Wiedergabe von Prozessen, die solche Ähnlichkeit erzeugen. Das heißt, Benjamin sagt, Ähnlichkeit ist weniger sozusagen ein Resultat als vielmehr dieser Vorgang, diese Praxis des Erzeugens von Ähnlichkeit. Also das Wahrnehmen, das Herstellen von Ähnlichkeiten. Und wahrscheinlich also ohne Ähnlichkeiten herzustellen, ohne Ähnlichkeiten wahrzunehmen, könnte man überhaupt nicht leben. Nicht? Zum Beispiel, die Natur erzeugt Ähnlichkeiten, sagt Benjamin. Ja, also Bäume sind ähnlich vielleicht. Oder plötzlich zum Beispiel Alraune, solche Wurzeln, also solche Wurzeln. Ne? Es gibt solche alten Baumwurzeln, die sehen plötzlich aus wie kleine Männchen. Oder Zwerge oder Geister oder sowas im Wald. Ne? So, solche Dinge. Also in der Natur kann man ganz viele Ähnlichkeiten feststellen. Berge ähneln sich und so weiter. Man braucht nur an die Mimikrie zu denken. Was ist Mimikrie? Naja, zum Beispiel bestimmte Tiere, also Insekten, können ihre Farbe verändern. Ne? Also zum Beispiel ein Insekt in einem grünen Baum wird grün. In einem gelben wird gelb. Also sie verändern die Farbe. Sie passen sich der Umgebung an. Das nennt man Mimikrie. Ne? Mimikrie. Das ist der Ausdruck für Mimikrie. Das heißt, man passt sich an, man wird ähnlich. der Umgebung sich anpassen. Oder zum Beispiel, ja, die Natur hat das selber schon so erledigt. Also zum Beispiel ein Tiger mit seinem Fell. So, er kann sich so irgendwie verstecken. Nee? Ein grüner Frosch im Laub kann sich verstecken. Nee? Das heißt, die Farben und die Formen der Tiere haben sich angepasst der Umgebung. Nicht in einem, ja, man könnte sagen, Evolutionsprozess. Nicht? Aber also die allerhöchste Fähigkeit im Produzieren von Ähnlichkeiten hat der Mensch. Der Mensch kann am meisten sich anpassen, sich verändern, ähnlich werden, Ähnlichkeiten wahrnehmen. Und das ist eben durch ein mimetisches Vermögen. Also Mimesis heißt, ich schaue und mache ähnlich. Ich nehme Ähnlichkeit wahr und verändere mich entsprechend in meinem Verhalten. Also Benjamin spricht hier nicht von Evolution, ne? Aber der Begriff drängt sich natürlich auf. Also in der Biologie hat man ja diese Anpassungsprozesse als Evolution beschrieben, ne? Also bestimmte Tiere, Pflanzen und so weiter, im Laufe ihrer Evolution, ihrer Entwicklung, passen sich möglichst gut eben an ihre Umgebung an. Und die Veränderung der Umgebung bedingt über mehrere Generationen hinweg auch eine Veränderung gleichsam des genetischen Typus. Aber beim Menschen also gibt es dieses mimetische Vermögen. Natürlich, wir brauchen jetzt nur an den Schauspieler zu denken oder an, ja, es gibt sogar Berufe, die das besonders stark in den Vordergrund schieben. Nicht? Also diese Veränderungsmöglichkeiten, die der Mensch hat. Also und dieses Vermögen, also dieses mimetische Vermögen, sagt Benjamin, hat eine Geschichte. Und zwar im phylogenetischen so gut wie im ontogenetischen Sinn. Das heißt, es ist eben entwickelt. Nicht? Das Kind entwickelt das. Nicht? Durch den Kontakt natürlich. Nicht? Aber auch die Menschheit hat das entwickelt. Nicht? Das nennt man Kultur dann eigentlich. Diese ganzen Vorgänge, diese ganzen Bestände, das ist eigentlich Kultur, nicht? Phylogenetisch in der Geschichte. Und natürlich das Spiel, der Begriff des Spiels ist hier sehr wichtig. Spielerisch. Also wenn man nicht gezwungen wird, dann spielerisch. Kann man Fantasie entfalten, kann man wahrnehmen, kann man, ja, also in diesen, ja, Zustand der vielen Möglichkeiten geraten. Natürlich wissen wir alle Schiller. Schiller hat ja in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung das Spiel ins Zentrum der Ästhetik gestellt. Ja, mehr noch, er hat sogar gesagt, der Mensch ist nur dort wirklich Mensch, wo er spielt. Das heißt, der ästhetische Mensch ist eigentlich erst der, ja, der freie Mensch, der wirkliche Mensch, der nicht gezwungen wird, sich genau so oder so oder so zu verhalten, sondern der eine gewisse Freiheit hat. Und natürlich im deutschen Idealismus war Freiheit die wichtigste Bestimmung des Menschen. Dass der Mensch frei ist, war eigentlich das Wichtigste, von Kant bis Hegel. Natürlich hat man damit nicht Freedom gemeint. Also, welche Begriffe von Freiheit, das wäre natürlich auch sehr interessant, genauer mal zu untersuchen. Nicht? Nun, Kinderspiele. 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 Das ist ja, Kinder dürfen spielen. Man sagt, Erwachsene dürfen nicht mehr spielen. Nee, da muss es genau. Erwachsene müssen gleich sein, zur Gleichheit erzogen werden, was zum Ausdruck kommt, indem alle denselben Anzug tragen, zum Beispiel. Nee, das Zeichen von Gleichheit. Uniform. Nee, Soldaten werden uniformisiert. Nicht? Arbeiter werden uniformisiert. Also das ist ein sehr deutliches Zeichen der Gleichheit. Aber Kinder dürfen spielen. Kinder dürfen Ähnlichkeiten, mimetische Verhaltensweisen entwickeln. Und das ist nicht nur beschränkt, sagt Benjamin, also was ein Mensch vom anderen Menschen nachmacht. Also Kinder machen nicht nur Menschen nach. Das heißt, das Kind spielt nicht nur Kaufmann oder Lehrer, sondern auch Windmühle und Eisenbahn. Das heißt, das Kind kann sich auch verwandeln in eine Sache. Ich bin jetzt ein Berg. So. Oder ich bin ein Baum. Oder ich bin, ja, für das Kind ist das durchaus möglich. Das ist nicht beschränkt auf ja, andere Personen, nicht? Sondern man kann, ja, bei Kafka taucht das auf. Odradek ist sozusagen, man weiß nicht, ob es ein Mensch ist. Ja, eine sprechende Spule vielleicht oder so etwas. Oder heutzutage jetzt in Cyberspace taucht solche anderen Wesen auf, die keine Menschen eigentlich mehr sind, sondern ja, alle Möglichkeiten. Freilich sind diese Figuren dann synthetisch erzeugt, nach bestimmten Parametern. Aber jedenfalls, also Kinder spielen in diesem Sinne. Und nun ist natürlich die Frage von Benjamin, ja, was ist dahinter eigentlich für einen Nutzen? Was hat das für einen Sinn, dass die Menschen so gerne sich verwandeln, so gerne spielen, so gerne im Ähnlichen sind? Nicht? Sich mit diesen Ähnlichkeiten beschäftigen. Ich meine, in der Romantik hat man dafür Fantasie gesagt. Imagination, Fantasie. Fantasie, der Reichtum der Fantasie. Damit natürlich hat man zugleich beschränkt. Nicht? Fantasie darf nur innen sein. Außen muss man ganz also realistisch bleiben. Nicht diese Trennung von innen und außen in der Romantik. Nicht? Die Fantasie darf nur so im Kopf sein. Sie darf nicht die Grenze überschreiten. Ja, an dieser Stelle vielleicht heute Ende. Also es kam einfach mal darauf an, ein bisschen klarzumachen, was eigentlich das Ähnliche ist. Ne? Und das im Verhältnis, ja, vielleicht am deutlichsten zu Gleichem, zu Selbigem. Nicht? Am deutlichsten ist der Unterschied natürlich zum Gleichen. Gleiches und Ähnliches. Diese beiden ja, miteinander konkurrierenden Kategorien. Man könnte sagen, in der ganzen Neuzeit, der Prozess der Neuzeit oder der Moderne ist eben dieser Prozess der zunehmenden Angleichung. Das Gleiche wird immer stärker in alle Bereiche eindringen. Mathematisierung der Welt, Vermessung der Welt. Und damit die Fantasie, das Ähnliche, die vielen Praktiken, man kann es so oder so machen, werden damit sozusagen verdrängt. Es gibt so die Hauptstraße, die immer also mächtiger wird. Und alle sollen in diese Hauptstraße Globalisierung hinein. Natürlich. Ja, gut.